beten, bevor ich anfange zu reden. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du so lebendig bist, Herr, und so interessiert an uns, dass du wach bist, dass du nicht schläfst, sondern dass du jetzt in diesem Augenblick ganz genau hier bist, um uns etwas von dir mitzuteilen, Herr, um uns etwas von dir mitzugeben. Nicht nur Worte, Herr, sondern Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Herr, das wissen wir. Das ist das, was wir brauchen. Heiliger Geist, wir brauchen deine Gegenwart. Du bringst uns den Vater und den Sohn. Herr, du bringst uns in die Gemeinschaft mit dem Dreieinigen, dem ewigen Gott, mit dem, der alles geschaffen hat und durch den alles geschaffen ist. Wir erheben dich, Gott. Wir preisen dich in unserer Mitte und wir rechnen mit dir, Herr, so wie wir sind. Wir danken dir, dass du dafür gesorgt hast, dass wir, so wie wir sind, zu dir kommen können. Dass es eine Erlösung aus Gnade gibt und ein freies Hinzutreten zu diesem Thron Gottes. Danke, Herr, dass das heute Morgen wahr ist, so wie an jedem Tag, Herr. Und danke, dass wir das ganz neu in diesem Augenblick erkennen können, bekennen dürfen, Herr, und ausrufen dürfen. Du bist gegenwärtig, du bist anwesend in unserem Leben, Herr, und auch in diesem Gottesdienst. Gib uns etwas, was wir brauchen, Herr, von dir. Amen. Ja, nun ist es schon, jährt es sich, hätte ich fast gesagt, es wiederholt sich zum dritten Mal, dass ich predige, oder zum vierten. Und nächste Woche ist dann Karl dran, ne? Richtig? Das freut uns alle sehr, Karl. Dass es dann mal wieder eine andere Art und Weise hier vorne gibt. Aber ich mache mal so weiter, wie ich das gewohnt bin und predige so, wie Gott mir das gegeben hat. Und ich möchte mich halten an den vorgeschlagenen Text. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, ihr wisst das schon. Und der steht in Jesaja 55, Vers 6 bis 13. Jesaja 55, Vers 6 bis 13. Wer war Jesaja? Einer von den großen Propheten des Alten Testamentes, der das Volk Israel gewarnt hatte vor dem Gericht Gottes und davor insbesondere die zwei verbliebenen Stämme, Juda und, der andere war Bibelschüler, Benjamin, Nordreich, Bibelschüler da. Bitte? Was das heißt? Alles klar. Der andere Stamm, der mit nach Babylon verschleppt wurde. Da waren zwei Stämme. Ist auch nicht so wichtig für uns, weil wir sollen ja für uns etwas daraus lernen hier. Jesaja hat also diesem Volk Gottes gesagt, ihr werdet verschleppt werden, vertrieben werden aus eurem Zuhause. Die Assyrer waren das, die, glaube ich, einen Teil weggeschleppt hatten. Und dann wurden diese zwei Stämme nach Babylon verschleppt. Und dort saßen sie über zwei Generationen fest. Also dieser Text, den wir gleich hören, der ist in diesem Augenblick so vor rund 2500 Jahren verfasst worden, hat Jesaja das gesehen oder ausgesprochen, ein prophetisches Wort über das Volk Gottes, das in Babylon, nach Babylon verschleppt war. Die hatten sich da etabliert, die waren da eingewöhnt und eingelebt, hatten teilweise auch hohe Stellungen. Wir wissen das, haben das schon öfter gehört, dass damals die, wenn da ein Land überfallen wurde, so wie zum Beispiel jetzt Israel, dann wurden die besseren Herrschaften gerne mal mitgenommen von den Siegern, um die dann, als Sklaven will ich gar nicht sagen, um die dann reinzunehmen in ihre Gesellschaft. Alle, die was konnten und die was waren, die gebildet waren, die irgendwelche guten Handwerksberufe konnten, die wurden gerne mitgenommen. Also die Führenden, die Oberschicht, die sogenannte. Und die Leute, die vielleicht nicht so gut, hart gesagt, nicht so gut zu gebrauchen waren, die hatten sie zurückgelassen in Jerusalem. Und man muss sich das vorstellen, über 50 Jahre ist das her, dass Jerusalem in Trümmern liegt, ne? Und diese Menschen leben seit fünf, das ist so, als wenn vor 50 Jahren jemand nach Deutschland gezogen ist, ne, und lebt hier schon, und die Kinder sind hier geboren, die sprechen manchmal sogar schon Deutsch in der zweiten Generation. Und die Kinder haben gar keine Idee mehr, nicht mehr wirklich zu dieser Heimat ihrer Eltern.
Bitte?
Jesaja, da bin ich noch gar nicht. Ich lese noch gar nicht den Text. Jesaja 55. 6 bis 13, da habe ich es. Also das ist die Situation, in der das Volk ist. Und der Jesaja ist jetzt in der Situation, dass er etwas Neues, dass er Hoffnung prophezeit diesem Volk. Es gibt eine Veränderung, also von die Babylonier, die das Volk weggeschleppt hatten nach Babel, die waren bis dahin führende Weltmacht gewesen, und anschließend ist eine neue Weltmacht aufgetreten, die Perser. Ne? Und dann zeichnet sich ab, dass eine Veränderung möglich ist. Wir haben ja sowas auch erlebt. Ne? Könnt ihr euch erinnern, wo der eiserne Vorhang gefallen ist? Ne? Bis zu diesem Zeitpunkt waren manche Dinge unvorstellbar, die dann nachher eingetreten sind, an Freiheiten und an Umstürzen im Grunde, die es dann gab. Und das zeichnet sich hier ab. Und Jesaja sagt diesem Volk etwas. Dieses Volk ist nicht mehr so begeistert unbedingt wahrscheinlich oder tatsächlich von ihrem Gott. Ne? Das Volk Israel glaubte an einen Gott, der aus der Sklaverei befreite. Ne? Das Volk Israel hatte eine Erfahrung mit einem Gott, und dieser Gott hat ihre Väter aus Ägypten befreit. Das war die große Erzählung und das war die große Wahrheit im Volk, also in diesem Volk. Gott war ein Gott, der aus der Sklaverei befreit hatte, und sie befanden sich im Grunde, in einer ähnlichen Situation in Babel, wie sich früher das Volk Israel in Ägypten befunden hatte. Ich rede zu Leuten, die so ein bisschen schon mal was in der Bibel gelesen haben. Und entsprechend wird es denen gegangen sein. Wisst ihr, wir können das vielleicht nachvollziehen. Wir glauben auch an einen Gott, der aus der Sklaverei befreit. Ist das richtig? Sind wir von Jesus begeistert gewesen und haben geglaubt, alles wird anders? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Neues ist geworden, sagen wir schon gerne. Früher hörte man oft, alles ist neu geworden. Wir sind ja schon froh, wenn Neues geworden ist. Ne? Wenn auch nicht alles so in unserem Leben sich verwandelt hat in das Leben eines, also das eigentlich einem Christen angemessen wäre. Neues ist geworden. Wir glauben an einen Jesus, an einen Gott, der aus der Sklaverei befreit. Ist das wahr, was ich sage? Ich frage euch, glauben wir das? Haben wir das erlebt jemals? Ja, haben wir. Ne? Haben wir sehr wohl erlebt. Aber auch wir sind vielleicht manchmal oder vielleicht auch im Augenblick in einer Situation, wo wir sagen müssen, es geht uns ein bisschen so wie den Verschleppten. Ne? Es geht uns ein bisschen so, dass wir das alles vielleicht wissen. Gott ist ein Gott, der aus Sklaverei befreit. Es gibt ein Jerusalem, es gibt ein Zion. Es gibt einen Ort, wo Gott gefeiert wird und wo Gott mit uns feiert. Hören wir gleich noch, Jesaja sagt das. Das wissen wir irgendwie. Und trotzdem kann es sein, dass man den Mut und die Hoffnung und den Glauben so ein bisschen verloren hat und dass man sich so seine eigenen Methoden auch gesucht hat, also sich angepasst hat. Also wenn du in Babylon lebst, musst du dich vielleicht ein bisschen anpassen an das Geschehen dort. Und auch wir passen uns gerne mal an, an das Geschehen in dieser Welt. So, die waren also ein bisschen betrübt und waren jetzt nicht so voller Glauben und waren nicht ganz so wach in Bezug auf Gott. Und jetzt kommt Jesaja und sagt ihnen etwas. In diese relativ trostlose oder schwierige oder, sagen wir mal lieber, alltägliche Situation hinein. In ihren normalen Alltag, den sie kannten. Da kommt Jesaja und sagt Folgendes. In Jesaja 55, Vers 6 bis 13 ist das aufgeschrieben. Da sagt er Folgendes. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Vers 12, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Ja. Bitte? 13 auch? Ach so, nee, ich bin nur bis 12. Lass mal, habe ich mich vertan. Hab auch nicht mehr, ne? Ich muss es ja ausdrucken, habe ich letztes Mal schon gesagt. Bei Vers 12 bin ich hängen geblieben, weil der mir ganz besonders wichtig geworden ist bei dieser Vorbereitung. Ja, auch dieser Text ist wieder ein Text, in dem ja im Grunde verschiedene Ansätze zu finden sind, je nachdem, wie man den liest. Ne? Wenn man den so durchliest, dann fällt so auf, am Anfang muss ich sagen, jo, das kennen wir eigentlich. Ne? Finden hier einen Teil, in dem ermahnt wird, ne? In dem man aufgefordert wird, erstmal ganz praktisch, ne? Jesaja sagt dem Volk, sucht Gott, solange er zu finden ist. Jetzt, ne? Jetzt im Augenblick, ruft ihn an, solange er nah ist. Nutzt die Gelegenheit, Gott zu rufen. Gott in euer Leben einzuladen. Dürfen wir gerne mitnehmen, ne? Wir sitzen hier heute im Gottesdienst. Wir haben heute Nachmittag Gelegenheit. Wir haben Gelegenheit, Gott in unser Leben einzuladen, ihm Raum in unser Leben zu geben. Ihn zu suchen, ne? In unserem Babylon oder wo immer wir gerade sind, in der jetzigen Situation, haben wir die Möglichkeit, Gott, der uns nahe ist, ihn aufzusuchen und seine Gegenwart, seine Nähe, seine Gemeinschaft. Das ist etwas, er fängt hier sehr praktisch an. Er redet nicht zuerst mal von großen Träumen, das kommt dann, ne? Sondern er sagt, jetzt hier, heute könnt ihr Gott finden, hier in Babylon, in dieser jetzigen Situation. Er redet später von einer ganz tollen Zeit, die kommen wird. Ne? Ich habe mich schon gefragt, was die Leute gedacht haben. Stellt euch das mal vor, als der das denen aufgetischt hat. Da haben sie gesagt, ja, Jesaja wieder oder so. Ne? Also die Bäume klatschen in die Hände. Ne? Die Berge frohlocken und jauchzen. Je nachdem, was man so für Erfahrungen gemacht hat, würde der eine oder andere sagen, was hat der denn geraucht, ne? Was ist das denn? Bäume klatschen in die Hände, Berge frohlocken. Der konnte richtig abgehen, der Jesaja. Aber erstmal hat er den Leuten gesagt, jetzt und hier, an diesem trüben, mehr oder weniger trüben Tag, in der jetzigen Situation, ist es möglich, Gott zu suchen und zu finden. Er ist zu finden, also sucht ihn, er ist zu finden. Und dann ruft ihn an, solange er nahe ist. Das ist eine Handlungsanweisung. Damit könnte man jetzt eigentlich schon aufhören, ne? Könnte man sagen, da muss man nicht mehr so lange reden. Aus diesem schönen Predigttext könnten wir sagen, es gibt eine schöne, einfache Handlungsanweisung oder Aufforderung, mit der wir wieder nach Hause gehen können. Also kannst du dir merken, suche den Herrn jetzt und hier, heute, suche ihn. Lies in der Bibel, nimm dir einen Moment Zeit, bete, ne? Suche ihn, solange er zu finden ist, ruf ihn an. Sag ihm die Dinge, bring ihm die Dinge, die dich heute beschäftigen, die jetzt real sind, die dich jetzt belasten, die jetzt wichtig für sich sind. Gott ist heute nah. Kleine Eimer 1 für Gläubige, ne? Dann sagt er in Vers 7 etwas, was ebenso fast banal ist und gar nicht so abgehoben oder ungewöhnlich. Stellt euch vor, was steht da in Vers 7? Was sollen die Menschen tun? Also spricht er zum Volk Israel, ne? Zum Volk Gottes. Und dann sagt er, der Gottlose. Ich habe jetzt nicht geguckt, was da wohl im Hebräischen steht und was da, wie man das vielleicht noch übersetzen könnte. Auf alle Fälle redet er hier zu gläubigen Leuten und sagt, der Gottlose lasse von seinem Wege. Also er sagt im Grunde, falls du gottlos sein solltest, darf ich das auch mal so sagen? Falls deine Situation die sein sollte, dass du hier sitzt und sagen musst, ich bin eigentlich de facto gottlos, ne? Sie reden nicht davon, dass du nicht in den Himmel kommst und so. Das sind alles so Diskussionen, wann kommt man in den Himmel und wenn der Christ sündigt, ne, kommt er dann noch in den Himmel? Das sind Diskussionen, Leute. Da kann man sich mit beschäftigen. Ne? Was passiert denn jetzt, wenn der gläubig gewordene und getaufte Christ oder der erst getaufte und dann gläubig gewordene Christ? Wer von denen kommt denn jetzt noch, wann, unter welchen Umständen in den Himmel? Kann man sich dann lange mit beschäftigen, ne? Aber ich habe manchmal so den Verdacht, dass das gar nicht so das Wichtige ist, dass das gar nicht das ist, womit wir uns permanent beschäftigen müssten. Sollten wir doch nicht in den Himmel kommen, meine Lieben, dann können wir da nicht mehr so viel dran ändern, wenn die Gnade Gottes nicht reicht für uns, ne? Nachdem wir Jesus gefunden haben und gläubig geworden sind. Wenn das so wäre, dann könnten wir sowieso einpacken. Wir sind doch auf die Gnade Gottes angewiesen und Jesus ist extra gekommen, hat es nicht als Raub genommen, Gott gleich zu sein, ist ein Mensch geworden und wir wissen das alles. Bis an das Kreuz gegangen, wo wir das nachher beim Abendmahl, wo wir dann wieder ja, genau daran uns erinnern und das für uns in Anspruch nehmen. Was ist, Jesaja spricht ja, na klar, im Alten Testament kann man jetzt auch wieder sagen, oh, im Alten Testament, das ist alles ganz anders als im Neuen, ist alles richtig. Trotzdem gibt es grundsätzliche Wahrheiten, ne, die wir zur Kenntnis nehmen dürfen. Offensichtlich geht Jesaja hier davon aus, dass unter dem Volk Gottes Menschen sein können, die gottlos sind, im Moment. So, und entschuldigt, denkt mal selber kurz nach, könnte es sein, dass das auch in den christlichen Gemeinden und Gruppen so ist, dass man manchmal denkt, Junge, ne? Gottloses Handeln. Ich meine das weniger so dieses Typische, wo man sagt, dies darfst du nicht und jenes darfst du nicht und hast die falsche Musik gehört oder die falschen Klamotten getragen. Das sind alles so Sachen, mit denen man über Jahrzehnte zu tun hatte. Ne? Aber wisst ihr, je älter ich werde, desto klarer wird mir, was für ein wirklich erschreckendes gottloses Handeln es unter Menschen gibt und auch unter Menschen, die sich eigentlich Christen nennen, ne? Und es möglicherweise sogar sind. Da gibt es gottloses Handeln und da sagt Jesaja diesen Leuten, das sage ich ja nicht, das sagt er, und das gilt ewig, auch im Neuen Bund, auch im Neuen Testament, auch heute im Jahr 2023 gilt das, was Jesaja sagt. Können wir uns nicht mit rausreden, dass wir sagen, ja, wir haben ja Jesus, ne? Altes Testament hatten sie keinen Jesus noch nicht oder wussten das nicht so richtig, was das bedeuten wird. Wir haben ja Jesus, deswegen gilt das nicht mehr für uns, ne? Es gilt. Auch heute sind wir aufgefordert, unser gottloses Handeln zu beenden. gibt's mitten in unserer Welt, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Das ist eine Aufforderung an uns, an das Volk Gottes. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und dann, erstmal soll er zwei Sachen sollen wir lassen, ne? Wir sollen unseren gottlosen Weg verlassen, wir sollen unsere bösen Gedanken beenden, unsere bösen Absichten und Pläne, das ist das eine. Das ist vielleicht sehr anstrengend, aber dann kommt etwas, was mutmachend ist. Ne? Was uns Mut machen soll, unsere Gottlosigkeit und unsere Übeltäterschaft, kann man das so sagen, zu beenden. Er sagte uns, was wir tun sollen. Er sagt dem Volk Gottes, was sie tun sollen. Wir sollen uns zum Herrn bekehren. Was heißt denn das? Wir sollen uns neu auf Gott ausrichten. Richte dich doch neu auf Gott aus und lass das Alt, das Böse und das Kaputte in deinem Leben zurück. Und dann heißt es hier, wenn du das tust, wenn du dich zu Gott ausrichtest, so wird er sich erbarmen. Er wird zu unserem Gott wieder. Wird wieder dein Gott sein. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Brauchst du das? Ich weiß es nicht. Ich denke, der eine oder andere hier kann das gut gebrauchen. Dass er das neu erlebt, dass wir das neu erfahren, dass bei Gott viel Vergebung ist. Bei Gott ist viel Vergebung. Das steht hier, nachdem uns gesagt wird, lasse deinen bösen Weg. Verlasse deine Gottlosigkeit, geh zu Gott. Hör auf, ein solcher Übeltäter zu sein. Bekehre dich zu deinem Gott. Also kehre einfach um zu Gott. Würden wir vielleicht sagen, diese Übeltäterschaft und das Böse, was vielleicht in unserem Leben zu finden ist, das versperrt uns diesen Zugang. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass Gott uns gnädig sein möchte. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass für uns Vergebung und Erlösung möglich ist. Es ist so, es ist Vergebung und Erlösung möglich, weil Gott anders denkt als wir, weil er Gott hat eine ganz andere Sichtweise und Gott ist im Besitz der Realität und in dieser Realität ist es möglich. Wir wissen das, Jesus hat das ermöglicht. Jesaja wusste das vielleicht noch nicht so, wie das sein wird, aber wir wissen das, durch Jesus ist es möglich geworden, dass wir, trotzdem wir so sind, obwohl wir so sind, bis heute unser Fleisch an uns tragen, wie Paulus sagen würde, den alten Menschen, die alte Natur, die Sündhaftigkeit an uns tragen. Trotzdem ist es möglich, dass wir Vergebung erlangen und dass Gott unser Gott ist. Weil Gottes Wege und Gottes Gedanken höher sind. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Dann sagt er, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ist das nicht gut? Ist es nicht gut zu wissen, dass es über dem, was wir uns vorstellen können, ne? Leute, über dem, was wir uns vorstellen können, gibt es mehr. Es gibt mehr als das, was uns vorstellt. Mann, wenn man älter wird, ich muss euch das mal sagen, ihr seid ja zum Großteil. Ist es nicht so, dass man manchmal, es wird ja schlauer ein bisschen, ne? Es gibt ja so diesen Punkt, der Horizont, ne, wie groß ist der Horizont eines Menschen, hat man eigentlich, ich glaube, wer war das, der große Physiker? Albert Einstein soll gesagt haben, der Horizont eines Menschen ist manchmal nur so wie ein Punkt und wie ein Radius mit dem Radius Null, ne? Das heißt also überhaupt kein Horizont, ne? Und wenn man geboren wird und wenn man jung ist, hat man oft sehr beschränkte Ideen über das Leben und darüber, wie alles funktioniert. Und wenn man öfter mal Sachen erlebt hat und erfahren hat, dann kriegt man langsam einen größeren Horizont. Ist das richtig? Ist euch das so gegangen? Karl? Ja. Kleiner Flüchtlingsjunge? Da ist noch ganz viel gekommen nachher, ne? Nachdem du im Keller unten mit den Jungs gesessen hast. Du weißt, was ich meine. So. Da hat man ein Weltbild, das ist auch völlig in Ordnung, als Paulus sagt, als ich ein Kind war, Da dachte ich wie ein Kind, ne? Und redete wie ein Kind. Aber jetzt ist es anders geworden. Und so ist es, dass Gott natürlich noch viel, ne? Du bist 72, Karl? 73 Jahre alt geworden und so furchtbar schlau. Und das ist so schwer, das anderen zu vermitteln, ne, was man weiß und was man kann, weil die das gar nicht glauben können. Wenn du 20 oder 30 bist, kannst du das gar nicht glauben, weil du diese Erfahrungen so nicht gesammelt hast. Das heißt nicht, dass du dumm bist mit 30 oder 40. Du hast nur einfach, kannst bestimmte Erfahrungen nicht nachvollziehen und weil du die erst mal selber machen musst. Ne? Das wissen wir, ihr lieben Alten, die Jungen müssen ihre Erfahrungen selber machen. Ne? Das Beste, was wir tun können, ist nicht so viel im Weg rumstehen und machen lassen und zulassen, dass der eine oder andere einfach mal auch einen eigenen Fehler macht. Ja, ein Horizont mit einem Radius Null, das wäre schade. Gott hat einen großen Horizont. Gott überschaut Dinge, die für uns unvorstellbar sind, von denen wir nicht mal wissen, dass es sie gibt. Wir erforschen ja als Menschheit, ne, zunehmend Zusammenhänge. Wisst ihr? Früher hat man gedacht, hier alles spielt sich im Kopf ab, ne, bei Menschen. So, die Wahrheit ist, das meiste spielt sich im Bauch ab. Habt ihr schon mal gehört, ne? Empfindung, Wissen, Sein, das Dasein, unser Sein findet nicht in erster Linie im Kopf statt, sondern im eher hier. Auch im Kopf. Ne? So, was zum Beispiel dann erklärt, wenn wir in der Bibel irgendwo lesen, so wurde der Mensch, ne, eine lebendige Seele, heißt es da. Ne? Könnte es sein, dass wir als Ganzes Mensch sind? Dass unser Menschsein sich nicht einmal in einem Körper, als Körper darstellt und gleichzeitig dann als nächstes im Kopf, als unser Ich bin mein Denken, so, wisst ihr? So ist das nicht. Ne? Wir sind als Ganzes, ne, schöne Grüße von der Auferstehung. Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Ich glaube, dass ich als ganzer Ulrich auferstehen werde. Wisst ihr? Nicht so wie in diesen manchen Filmen, wo der Kopf abgetrennt wurde und steht, ist so auf, habt ihr mal gesehen, gibt so Filme, da trennen sie den Kopf ab, der ist dann ohne Körper, ist aber noch voll bei Bewusstsein. Habt ihr sowas mal gesehen? Gibt so Zeug. So ist das nicht, ne? Ich bin ein Ganzes, ne? Ja, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Etwas sehr abgeschweift, ne? Entschuldigung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also Gott weiß mehr als wir. Viel mehr. Und wir begrenzen immer wieder uns selber und Gott, indem wir das nicht für möglich halten. Insbesondere, dass wir nicht für möglich halten, dass Gott mit uns einen Weg hat zu etwas viel Besserem und Herrlicherem. So, schöne Grüße aus Babel, aus Babylon. Naja, er sagt dann hier noch, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt. Mann, was für ein Deutsch. Und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Genauso wie das stattfindet, ne? Der Regen fällt runter, nur mal so am Rand, der Regen fällt runter auf die Erde. Wir wissen das. Warum fällt der Regen von der Erde? Weil die Sonne das Wasser erst weil der Regen von der Erde nach oben gekommen ist vorher. Und jetzt fällt er runter und dann sagt Gott, genauso wie das hier, wie sagt Jesaja das, genau wie das passiert, so soll es auch, im Vers 11, mit meinem Wort sein. So soll das Wort aus meinem Mund, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Der Regen, der runtergefallen ist, ne, der geht nicht anschließend, die Sonne geht dann auf das Wasser und dann verdampft das wieder, dann ist es nachher wieder oben. So geht der Regen zurück, ne, zu der Wolke. Und das Wort Gottes, wenn es zurückkommt, genau so zurückkommt zu Gott, das sagt Jesaja hier, ne, wird es was ausgerichtet haben. Dann wird es, so wie der Regen vorher etwas ausgerichtet hat, Pflanzen wachsen lassen hat und so weiter, so wird auch das Wort, mein Wort, auch etwas ausgerichtet haben. Genauso. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Gott spricht davon, dass das, was er, dass sein Wort, sein Reden, ne, sein Schöpfungswort, wir wissen ja auch, dass Jesus auch als das Wort Gottes bezeichnet wird, das Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht, das wird etwas bewegen. Und dann sagt, kommt eigentlich hier der Gipfel in Vers 12, das Tolle und Schöne, nachdem er angefangen hat, Jesaja, und uns erstmal gesagt hat, ihr müsst Buße tun und Gott suchen und so weiter und so fort. Dann sagt er, worin das gipfelt zum Schluss. Er sagt, dass das Gottes Wort, Gottes Reden in unserem Leben nicht fruchtlos sein wird. Wollen wir mal kurz drüber nachdenken. Was ist mit dem Wort Gottes, das in unser Leben gekommen ist? War das fruchtlos? Hat das etwas bewirkt? Was hat das ausgelöst, dass das Wort Gottes in dein Leben gekommen ist? Wozu hat das geführt? Können wir schwer nachvollziehen, weil wir nicht wüssten, was wäre passiert, wenn es nicht, wenn, ich kann mir das kaum vorstellen, was passiert, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre, ne? War ja nicht immer alles gut nachher, also versteht mich richtig, ich sage jetzt nicht, seitdem ich 13, 14 Jahre alt war, war mein Leben ein Wandeln auf sonnigen Höhen und ich bin der Maßstab aller Dinge gewesen, was Christsein betrifft, oder das meine ich nicht, ne? Sondern ich meine nur, und das ist hier, ich meine nur, was wäre? Also erstmal, es gibt keine Gemeinde in meinem Leben, diese nicht und auch sonst keine, ne? Weiß ich nicht, könnte man. Es gäbe auch kein Anrufen Gottes. Hätte es nicht gegeben in meinem Leben. Ich hätte nicht gebetet, ne? Wisst ihr? Was wäre, wenn ich nicht gebetet hätte? Versuch das mal zu denken. Was hast du alles erlebt als Folge von Gebet? Hast du was erlebt? Haben wir was erlebt, dadurch, dass wir gebetet haben? Hat es Wunder in unserem Leben gegeben? Erinnern wir uns noch? Ich weiß nicht, wie ich ohne die Vergebung Gottes leben sollte oder leben würde, wisst ihr? Vielleicht wäre ich schon verrückt geworden. Vielleicht bin ich ja auch ein bisschen verrückt, aber vielleicht wäre ich schon komplett durchgedreht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit den Fehlern, die ich gemacht habe, ne? Ich hatte letzte Woche einen Anruf von einer Person, die mir zum wiederholten Male die Fehler schildern wollte, die diese Person in seinem Leben gemacht hat. Wisst ihr? In einem wiederholten seelsorgerlichen Gespräch. Also niemand, der hier anwesend ist. Oder wahrscheinlich auch sonst nicht anwesend. Versteht ihr? So, und ich gemerkt habe, mit was für einer Freiheit ich unterwegs bin, dass ich mich gefragt habe, bin ich vielleicht sogar schon fahrlässig, ne? Dass ich morgens aufstehe und davon ausgehe, dass Gott für mich ist. Ist das so bei dir? Gott ist für uns. Gott ist für mich. Amen. Ist das so? Das ist so. Und das habe ich ganz, damit laufe ich selbstverständlich rum. Das könnte sein, dass Menschen sich daran stoßen und sagen, Sohn Ulrich, die mich schon seit Jahrzehnten kennen, die sagen würden, damals hat er das und das. Dann war jenes, ne? Und da ist er mir auf den Schlips getreten. Und dort hat er, wisst ihr? Da gibt's ja vieles, immer was zu finden, ne? Wir könnten uns ja mal zusammen hier hinsetzen, statt Predigt und schreiben eine halbe Stunde lang auf, gucken uns hier mal so um, was wir alle so wissen. Wer wann wo versagt hat, welche Fehler sie gemacht hat, wo jemand vielleicht sogar total schuldig geworden ist. Da wissen wir, manche von uns wissen einiges voneinander. Könnten wir uns mit beschäftigen, ne? So, und da gibt es Menschen, die ihre Schuld nicht loslassen können. Damit hat man ab und an zu tun, ne? Habt ihr schon mal Leute gehabt? Ich habe schon vor Jahrzehnten das gehabt, dass jemand jede Woche zu mir gekommen ist und mir immer wieder seine Sünden bekannt hat. Und zwar nicht die von der letzten Woche, sondern die aus seinem Leben. Ne? Und ich sagen konnte, was ich wollte, ne? Wo es nicht möglich war, dass die Person Vergebung in Anspruch nehmen konnte. Was für ein Elend. So, warum erzähle ich das? Ich will euch sagen, was für ein Glück, wenn wir wissen dürfen, hier, ne? Hier wissen, ich weiß das hier, nicht nur hier im Kopf, hier mitten in mir drin weiß ich, dass Gott mich liebt und dass ich so, wie ich bin, von ihm geliebt bin und dass ich gerettet bin und mir sind meine Sünden vergeben. Mir sind meine Sünden vergeben. Schön, das zu wissen, weil das Wort Gottes mich erreicht hat und ich das glauben konnte und glauben durfte. So, und nachdem Jesaja das alles geschildert hat, sagt er etwas über dieses Volk Gottes, ne? Vergebung suchen, Wort Gottes hat uns erreicht und bewirkt etwas in unserem Leben. Und dann sagt er hier etwas in Vers 12, denn ihr sollt in Freuden ausziehen. Also er redet von der Rückkehr nach Jerusalem, ne? Ist klar. Und Jerusalem ist Zion, ne? Da, wo Gott wohnt. So, und wir sind im Neuen Testament, wir haben auch ein Zion, ne? Gemeinde. Irgendwie ein, ja, nicht unbedingt Jerusalem, das meinetwegen auch. Es gibt den Ort, wo Gott wohnt, den wir suchen, ne? Gemeinsam mit den ganzen alten Glaubensvätern, die auf dieser Welt unterwegs waren. Hebräerbrief, ne? Wir sind hier nicht zu Hause, sondern es gibt ein Zion, es gibt ein Zuhause, wo wir landen wollen, ne? Wo wir landen werden, letztendlich im Himmel, meinetwegen auch tausendjähriges Reich als Übergangsstation. Wir wollen und wir sollen in Freuden ausziehen. Hier wird es den Juden gesagt, dass sie in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden, also zurück nach Jerusalem. Und dann, wenn das passiert, wenn sie erneut in ihre Bestimmung kommen oder in ihre Qualität, die sie eigentlich haben, in Gott, als Volk Gottes, wenn sie in diese Qualität kommen, passiert etwas, wo ich sagen muss, das hat mich total begeistert, als ich das gelesen habe, weil ich so noch nie kapiert habe, was der da sagt. Er sagt, dass die Berge und Hügel sollen vor euch frohlocken. Da, wo das Volk Gottes nach Hause kommt, da, wo das Volk Gottes sich in Bewegung setzt, um wieder das aufzurichten, ne, wozu sie da sind. Jerusalem als Sinnbild für den Ort, wo Gott wohnt, wo der Tempel steht, als Sinnbild für den Himmel auf der Erde jetzt, ne, ist theologisch nicht ganz in Ordnung. So, diesen Ort, den auch wir in unserem Inneren tragen, trägst du den in dir? Diesen Ort habe ich immer gesucht. Früher bin ich in die Kreuzkirche gegangen, ganz viel, weil ich dachte, das ist vielleicht, irgendwie ist das hier der Ort, hier ist Gott, ne, oder hier suche ich Gott als Junge. Und auch hier, an diesem Ort, das ist ja nicht gerade himmlisch hier, aber ich suche, warum bin ich hier heute Morgen? Ich höre mich gerne selber reden, ja. Aber warum bin ich wirklich hier? Weil ich an diesem Ort irgendwie gehe ich zu diesem Ort, um zum Ausdruck zu bringen, ich suche den Ort, wo Gott wohnt. Ich weiß, dass er in meinem Inneren ist. Wisst ihr? Wissen wir alle. Aber wir suchen immer noch, weil wir noch nicht angekommen sind, da im himmlischen Jerusalem, ne? Deswegen suchen wir diesen Ort. Und hier beschreibt Jesaja im Grunde, wie das Volk sich aufmacht. Wenn das Volk sich aufmacht und wieder nach Jerusalem geht, um das wieder aufzubauen, dann wird das so sein, ne? Dass sie in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden und dass dann Berge und Hügel sollen vor euch frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde sollen klatschen. So. Das ist so abgefahren, was er hier sagt. Soll ich sagen, übertrieben? Das beschreibt etwas, wo wir sagen müssen, da können wir nicht so mit, ne? Wisst ihr? So ist es ja dann doch nicht. Dass so die Bäume und die Berge und alles. So ist es ja doch nicht. Aber Jesaja hat etwas und einen Glauben an Gott, der darüber hinausgeht, über die Vorstellung, dass das Volk der Juden zurück nach Jerusalem geht und die Mauern wieder, trostlos war das da, ne? Das war da nicht toll. Da waren wahrscheinlich kaum Bäume übrig geblieben. So, aber er hat einen Glauben, der darüber hinausgeht. Und das ist das Besondere am Glauben, an Gott und am Glauben, dass es nicht nur darum geht, dieses Jerusalem wieder aufzubauen. Dazu hat Gott ihnen geholfen, ja. Das war schwer und anstrengend nachher, als sie das gemacht haben. Sehr. Aber Jesaja schaut darüber hinweg. Jesaja sieht etwas, was kommen wird irgendwann. Und das ist die Qualität, die Qualität, die im Glauben an Gott zu finden ist. Das ist die Qualität, die die über alle Maßen ist. Es ist doch maßlos, ne? Wenn ihr von Freude und Frieden die Rede ist, und die Berge und Hügel frohlocken und jauchzen. Und die Bäume auf dem Feld klatschen in die Hände. Das ist etwas Maßloses. Er kann das nicht beschreiben. Ne? Ihr wisst ja, ich denke an den Vers, wo es heißt, dass die ganze Schöpfung leidet unter der Last, ne? Und wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Davon spricht er hier. Leute, und das dürfen wir so ein bisschen wieder uns wünschen für unser Leben. Das dürfen wir Gott einladen. Uns gegenseitig einladen, uns selber einladen, dass wir sagen, ich möchte was davon. Ich möchte Bäume klatschen sehen in meinem Leben. Ich möchte, dass die Berge jauchzen und die Hügel. Weil das andere ist zu wenig. Ne? Wir brauchen etwas, was wir brauchen nicht unbedingt, wir brauchen ein übernatürliches Wunder. Ich rede nicht von einem Heilungswunder, das bin ich dafür. Oder Sprachengebet mit Übersetzung. Ne, wo sich der andere oder eine oder andere dann sehr wohlfühlen würde und andere sagen würden, dann gehe ich nicht wieder hin. So, wir brauchen diese Qualität oder wir dürfen etwas davon haben. Jesaja spricht davon, dass das Volk Gottes diese Qualität haben wird. So, ich persönlich gehe davon aus, dass das erst wirklich der Fall ist, so in richtiger Form, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir in den Himmel kommen, dann gehe ich davon aus, dass wir sowas erleben, dass Bäume klatschen und Berge jauchzen. Ne? Aber wir dürfen wissen, dass das unser Zuhause ist. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Triumphzug, ne, ist unser Zuhause. Und wir sollten da manchmal drüber weg rausgucken, über den Kopf aus der Decke stecken, ne, und sagen, ja, bitte etwas davon. Ich möchte heute etwas von diesem ich möchte heute in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Willst du es mitnehmen? Wollen wir es mitnehmen, dass wir Gott das sagen, wenn wir sonst nichts beten? Ich meine, vielleicht haben wir auch da oben was zu erledigen, dass wir von unserem gottlosen Weg umkehren und so. Das mag sein, aber ich möchte es mal für uns alle uns das als Hausaufgabe mitgeben und sagen, sag ihm das doch. Sag doch Gott, ich möchte deine Qualität in meinem Leben. Lass mich doch heute tatsächlich in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Kannst du jeden Morgen machen. Amen.